Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen, Christian.
Moin, Peter. Hi.
Und wir waren in Berlin.
Ja.
Bist wieder zurück im Lande, ne?
Ich bin wieder zurück im Lande. Ja, genau. Ne? Wie letzte Woche angekündigt, gab es die Euronext Expert Kooperationsmesse in Berlin. Und jetzt darf man ehrlicherweise sagen, man fährt da weniger, zumindest auf diese Messe, wegen den Produkten, sondern...
Verrückt.
Ja, es ist...
Ich hab's geahnt, es geht doch ums Trinken.
Nee, das war gar nicht so im Fokus, muss ich ehrlicherweise sagen. Gab es natürlich auch ein bisschen Umdruck mit den Kollegen, aber es ist halt, es sind viele administrative Sachen, die da zu tätigen sind. Ich habe ja gesagt, letztes Woche schon, die Euronext ist ja eine Genossenschaft und dieses Genossenschaftsprinzip bedarf natürlich auch so ein paar, nennen wir es mal, basisdemokratische Entscheidungen. Also,
da war die Wahl schon.
Die Wahl war schon, ja, die andere steht vor der Tür. Also ich finde das ganz interessant, dass du hebst dir die Karte und dann rollen Köpfe gegebenenfalls. Ja. So.
Jetzt bildlich gesprochen, ne?
Bildlich gesprochen, naja, natürlich.
Keine mittelalterliche Veranstaltung.
Nein.
Also und danach, und dann bist du quasi aus Berlin zurückgekommen und dann direkt in deinen Geburtstag geschlittert.
Ja, genau. Direkt in den Geburtstag
Guck
rein.
Da.
Es war ein ruhiger Geburtstag, mein weil wenn Gott. So 5 Tage Messe mit allem drum und dran, ist das Schlafpensum natürlich relativ gering. Und aber unabhängig davon, ich finde es immer wichtig, dass man einfach da auch mal vor Ort ist und so grobe Entscheidungen, wohin der Tanker schippert, dann auch mitentscheiden darf.
Okay. Aber das war trotzdem das Spannendste von den Produkten, die du dann da gesehen hast, neben den Abstimmungen so.
Also ich sag mal, es gab im für unseren Bereich natürlich nicht so interessant, aber in diesem Hausgeräte-Kleinbereich, ne, also Kleingerätebereich, das ist total abgefahren, was da mittlerweile alles auf dem Markt ist. Ne? Also,
erklärt er im HiFi-Podcast.
Ja, was, ne, deswegen.
Wie interessant die Kleingeräte waren.
Endlich mal vernünftige Handstaubsauger.
Ja, genau.
Aber auch solche Produkte, man merkt das, also weiß ich nicht, so Marken wie Shark Ninja oder sowas, die du jetzt gar nicht auf dem Portfolio hast, aber wie innovativ die manchmal sind, was die für Produkte rausbringen, du siehst ja erstmal kein Problem und die haben schon eine Lösung dafür. So, ne? Also da ist natürlich auch viel Know-how, Entwicklung dahinter und das macht schon Spaß. Dann habe ich gesehen, was wirklich, wirklich gut war, der neue Panasonic, die neue Z-Serie.
Okay.
Und da ist das G5-Panel von LG drin, also die jetzt in der neuen Variante kommen.
Geil.
Und da muss ich sagen, alter Falter. Die hatten AB-Vergleich, den bisherigen, die Z-Serie von Panasonic und jetzt dieses neue. Mhm. Die alte Serie hatte noch diese MLA-Technik drin.
Ja,
G4. Und G4, genau. Und die neue, halt diese neue Technik. Wie auch immer, ich war bei Panasonic eher wegen Techniks auf dem Stand, kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Aber der Bildunterschied, ich habe gedacht, die alte Serie wäre irgendein LED, den die dahingestellt hätten. Also der war so gravierend.
Krass.
Ich bin echt gespannt, wie das sich jetzt tatsächlich darstellt.
Okay.
Ja, wirklich, wirklich gut. Ja.
Also ihr merkt, wir wollen stark diversifizieren dieses Jahr.
Ja.
Genau.
Genau. Akkusauger, sag ich nur.
Akkusauger, genau. Also, nein, Quatsch. Aber es gibt auch hier Neuigkeiten.
Ja, oh ja.
Und
eben reingekommen.
Genau, die schwerwiegendste Neuigkeit vorweg. Gerade eben, wirklich, wir gehen ins Podcaststudio und Mr. UPS kommt rein und bringt einen E800S von Akkuface rein. Ich habe eben schon einen Post gemacht bei Instagram, habt ihr das vielleicht gesehen, gibt schon eine Story. Aber wir haben den natürlich jetzt weder ausgepackt noch irgendwie gehört, also geschweige denn gehört. Ich habe auch noch gar keine technischen Spezifikationen mit durchgelesen, großartig, weil es ja bisher, was man so lesen konnte, eigentlich sehr, sehr identisch war zum E800. Und man sieht auf den Bildern und auch so von den Specs erstmal, was Leistungsdaten angeht etc., jetzt keinen Unterschied. Aber in den technischen Ausführungen, diesen Präsentationen, die Akkuface dann einem schickt oder die PIA, da wird sicherlich dann drinstehen, was genau anders ist. Und dann der Rest geht dann halt übers Ohr. Also wir sind sehr gespannt.
Lustige Anekdote dazu, als die Delegation aus Japan von Akkuface da war, haben wir ihn auch gefragt, wofür steht denn das?
Ja, genau.
Und ich weiß es nicht. Wir haben uns dann geeinigt darauf, steht für sophisticated. Ne?
Ja, genau. Aber das war, ja, es hat wohl keinen, also es hat einfach keinen tieferen Sinn. Die haben einfach Spaß an Namensgebung.
Ja. Jetzt steht S natürlich in der asiatischen Kultur immer für etwas Besonderes. Sieht man bei Samsung S-Serie oder sonst irgendwas bei den Handys. Das ist immer so, ja, die ist, also ist
irgendwie. Wir haben es heute mit anderen Produkten.
Oder?
Ja, ist ganz schlecht. dann steht was richtig, richtig Hübsches. Also wirklich ungelogen, ich habe das unterschätzt, ich habe es auch vorher nicht gesehen.
Oh ja.
Aber was steht neu da?
Der liebe Enzo Bauer von der IAD war bei uns gewesen.
Hallo,
liebe Grüße. Enzo. Genau, hat ein paar Neuigkeiten aus der Branche von ihrem Vertriebssystem natürlich mitgebracht. Und irgendwie kamen wir dann da drauf und hab gesagt, ey, ihr habt doch dieses geile Quad-Vor-Endstufen-Kombination bei euch stehen. Quad 33 Vorstufe und die Stereo-Endstufe 303. Da sagt er, ja. Sag ich, wir haben jetzt gerade, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal dazu, noch einen schönen Lautsprecher von euch eingekauft. Und dazu passen könnte man noch so eine richtig geile Vintage-Ecke aufbauen. Da schickt doch mal rüber. So, und die kamen dann jetzt, als ich in Berlin war, ich habe die aufgebaut. Ich habe die heute Morgen das erste Mal jetzt in live gesehen. Super schön.
Mega.
Richtig, richtig schön. Also
ich habe es unterschätzt. Ich habe gedacht, die wären viel größer, vor allen Dingen die Endstufe. Und ich habe noch so gedacht, dann so eine Hochkant-Endstufe, die passt nirgendwo rein. Wer soll das nachher kaufen? Deswegen hätte ich sie gar nicht eingekauft. Und dann habe ich jetzt aber gesehen, wie sie da stehen. Also Taco, richtig, richtig schick. Und ich habe eben mal reingehört, so kurz vorm Start des Podcasts. Muss sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben sie jetzt, geben wir vielleicht erst auf die technischen Daten von den Dingern ein.
Genau, also klassisch analog aufgebaute Vorstufe. Sehr schön, dass wir neben Phono-Vorstufe auch eine MC mit integriert haben. Und das Besondere, also ist komplett analog aufgebaut, XLR-Eingänge, RCA-Eingänge etc. Bei der Endstufe ist es so, dass es eine Stereo-Endstufe ist, die aber brückbar ist in eine Mono-Variante. So kannst du zwei Stück davon kaufen. Und dann hast du, jetzt muss ich mal kurz hier auf meine Textpacks schauen, an 8 Ohm 140 Watt und an 4 Ohm 170 Watt. Also dann hast du natürlich schon ordentlich Leistung.
Gut.
Wir haben jetzt aber die als Stereo-Variante hier stehen und du hast schon jetzt reingehört, ne?
Genau, wir haben nämlich die andere, also das andere Neue vom Enzo war dann quasi, dass wir die Superlinden von Wharfdale eingekauft haben. Weil wir die Linden schon lange führen.
Genau, die Linden 85 kennt ihr ja.
Genau, auf den Stands, ne, sieht einfach schick aus. Ja. Wir haben sie jetzt in dem gleichen Furnier. Was ist das?
Walnuss? Das ist amerikanisches Walnuss, ja.
Heiliges. Sieht super aus. Ist auch ein Echtholzfurnier. Ja. Auch bei der kleinen Linden ist es ein Echtholzfurnier. Das ist in der Preislage wirklich cool. Gibt es auch ein Video auf unserem YouTube-Channel zu. Könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das
interessiert. Da hatte
ich noch lange
Haare. Zumindest in dem Video.
Und ich glaube, da gab es so eine, da gab es so eine komische Sonnenbrille. Aber das ist noch die Linden. Ja, und jetzt gibt es eben dieses Problem. Und wir hatten ein paar Anfragen danach und uns hat es auch gereizt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen die mal ein. Steht jetzt hier, ist auch wirklich so, dass sie, ich habe sie nicht im direkten Vergleich gehört, der Thomas hat es aber direkt verglichen. Er sagte, das wäre wirklich ein guter Schnaps nochmal besser als die normale Linden.
So gerade Auflösung, Mittenton und so weiter, ist deutlich präsenter. Ja.
Okay, und ich habe es jetzt eben an der Quad gehört. Ja. So ein Superlinden-Pärchen liegt bei 2000 Euro ohne Ständer. Ich glaube, die Ständer so 399 etwa. Ja. Dann hast du für 2400 Euro ein seriös schickes, also schick ist immer in dem Fall sehr betrachtungsmäßig, weil sie ist halt so ein richtiges Oldschool-Ding, ne? Also
britische Monitor-Design, so, ne?
Drei Wege.
Ja, Standfüße, kannst deine Platten unten in die Standfüße reinstellen.
Super. Ja. Und jetzt zusammen mit der Quad, dann hast du da stehen halt jetzt auf den Stands, also dann sind wir ja quasi bei 1500 sind wir bei 3, also Vorstufe, Endstufe, Boxen sind wir bei 5, Stands, sagen wir 5 mit Kabeln von mir, so günstige Kabel dran. Dann hast du für 5,5 eine richtig tolle Kette. Also die sieht richtig schick aus, die klingt auch sehr gut. Ja. Ich habe da eben ein paar Tracks drüber geschmissen, welchen erzähle ich euch am Ende. hat mir gut gefallen.
Ja.
Kann man mitarbeiten.
Richtig, richtig oldschool das Ganze. Sehr, sehr schön.
Yes. Und dann aber zu den großen Boliden, oder?
Genau, also du wusstest schon wieder was ich nicht wusste. Ich war eben dann jetzt auf dem Panasonic-Technikstand und habe mich mit dem Matthias Worschitz unterhalten, der Außendienst von Technics auf der Messe war. Und er hat gesagt, hier, pass mal auf, ich zeig dir mal was. Wir haben zusammen mit Clear Audio für unseren großen SL1000 eine Basis geschaffen und diese Basis oder die Base, wie die nennen, einen Tangentialton von Clear Audio draufgesetzt. Kannst du jetzt also auch zu unserem SL1000 bekommen. Sag ich, das ist ja super, ne? Schreibe ich dir das am Montag? Ja, okay, weiß ich schon längst. Ist. Alter Tober, kenne ich schon seit Ewigkeiten.
Ich wusste das einfach deswegen, weil irgendwie, also wir haben vorher schon, Rainer Pohl oder was, hat es mir erzählt, und also von Technics, der auch hier im Podcast schon war. Ja. Und ich habe es auch auf der Rundtour, und du hast ja die Rundtour auch gesehen, ja, vom Hajo, ja, und da stand ja das Ding ja auch. Also in der Rundtour ist es abgebildet.
Guck mal.
Aber gut. Nein, also ganz witzig, weil SL1000, tolle Geschichte. Wir haben vor 2 Wochen einen verkauft an einen lieben Kunden von uns, und das ist ganz witzig. Ich meine, also ja, es ist ein Schallplattenspieler, der größte, den Technics baut. Das ist ein Direct Drive, der hat ein externes, eine externe Ansteuerung des Netzteils, oder das Netzteil steht extern für die Motorsteuerung. Ist ein circa 45 Kilo Bolide und das größte, was sie machen. Auch da gibt es auf dem Channel hier ein ganz, ganz tolles Video zu. Sage ich jetzt, ich habe es gedreht, also ganz tolles Video zu. Genau, Leute.
Es gibt ein Video dazu.
Es gibt ein Video dazu. So, ihr versteht's. Genau. Was war denn da? Ja, egal. Die Welt ist eine Scheibe, glaube ich, für der Intro. Naja, auf jeden Fall toll klingender Schallplattenspieler. 21.000 Euro. Knapp ohne
Headshell.
Das muss ich immer wieder dazu sagen. Also, lieber Thorsten Jörg und alle, oder Rainer Pohl, oder wie auch immer, alle Technics-Menschen, die das jetzt hören, ich bleibe dabei, ich halte das für eine Frechheit, und zwar eine richtig große, dass man ein 21.000 Euro Schallplattenspieler baut und kein Headshell dabei hat und kein Anschlusskabel. Also, da ist auch kein Anschlusskabel dabei von dem Tonarm auf Cinch XLR, wie auch immer, zur Vorstufe. Dann mit der bisschen lapschen Aussage, das Technics Headshell ist nicht hochwertig genug für den Player. Dann denk ich so, hä? Ja, dann entweder leg's trotzdem bei oder, weiß ich nicht.
Kauf halt eins ein.
Oder mach ein besseres. Ja. Keine Ahnung. Also könnte man ja jetzt auch noch so ein Mini-Headshell fräsen für. Gut, egal. So. Also, aber das ist, da hört's dann allerdings auch schon auf, muss ich zugeben, ist der
Look einzige. Red für dieses Produkt,
Der einzige Kritikpunkt, den ich so habe. Die Geschichte ist aber wie folgt, und die ist recht amüsant, wenn auch natürlich, ich muss ja zugeben, ein bisschen elitär, aber recht interessant. Also, ein lieber Kunde von uns kauft, glaube, von einem Jahr oder zwei, ich war im Urlaub, kauft beim Thomas den großen Dyna Vector Tonarm, 507er, und das größte Dyna Vector MC-System, jetzt habe ich da den Namen nicht im Kopf, schlagt mich tot. Auf jeden Fall hochwertiges Zeug. Und okay, er hat gar keinen Schallplattenspieler dafür. Jetzt liegt das Zeug also seit einem Jahr oder 2 Jahren in der Schublade bei ihm und hat sich jetzt dann doch mal entschlossen, einen Schallplattenspieler dafür zu kaufen. Dann war er hier und er wollte unbedingt einen Direct Drive. Mhm. Und ich sag die ganze Zeit, jo, hier, Technics. Ja, aber der Tonarm von dem Technics. Und außerdem, ihn hat gestört, wenn ich eine weitere Base dran mache, dann muss ich ja so komisch auflegen. Also der Schallplattenspieler, müsst ihr euch vorstellen, steht nachher in einem geschlossenen Schrank. Machst die Tür auf. Beleuchtung, okay, kannst natürlich für sorgen, aber ich gebe ja zu, wenn du mehrere Tonarme hast, die müssen natürlich ja alle logischerweise angeordnet sein, dass die Systeme auch nicht entgegen der Rille laufen beim Drehen. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein links montierter Tonarm zeigt von dem Hörer weg. Und dann muss man natürlich quasi mit der linken Hand oder wie auch immer mit der rechten Hand und man sieht das natürlich recht schlecht, wo man dann auflegt und so, gebe ich zu, ist nervig, naja. Okay, dann habe ich aber, als der liebe Kunde da war, den Rainer Pohl angerufen, nochmal liebe Grüße an der Stelle, weil das einfach ein wahnsinnig wissender Mensch
ist. Das ist die Bank.
Das ist die Bank. Ja. So, den rufst du an, dann habe ich auf Lautsprecher gemacht mit dem Kunden zusammen und dann gesagt, hi Rainer, ja, sag ich, pass auf, folgende Situation, können wir den Dyna Vector 507 an die Position montieren, an der jetzt der Technics Tonarm ist, wenn er bestellt wird? Und dann sagte er, ja, gar kein Problem, habe ich gerade in Karlsruhe gemacht. Es gibt also in Berlin diese, ich glaube, da hat er auch einen Podcast von erzählt.
Ja, genau.
Es gibt eine tolle Firma wohl in Berlin, die Dinger perfekt ausmisst, die Basen super gut fräst. Und dann kannst du die, und die haben eine für den Vektor schon durchgemessen, wie jetzt für Clear Audio auch.
Okay.
Die war auch aus Berlin. Ja. So, und dann kannst du das halt da anbringen. Gut, und dann haben wir das jetzt bestellt. Die Base haben wir bestellt. Jetzt hat sich der Kunde umentschieden. Jetzt geht der Tonarm Dyna Vector doch nach links. Okay. Und der Technics-Tonarm, also bleibt statt jetzt, bleibt da, wo er ist.
Ja.
Weiß jetzt nicht, wieso genau, aber es ist so. Und da freue ich mich drauf. Und da werden wir euch auch auf Social Media und hier im Podcast natürlich auf dem Laufenden halten. Also Rainer wird kommen hierhin. Wir werden den hier vormontieren, den Schallplattenspieler. Weil dieses Monster, da musst du ja erstmal in Ruhe in den Schrank kriegen. Und das soll alles montiert sein. Und wir haben es selber noch nie gemacht, diese Basis zu installieren. Deswegen holen wir uns da eine seriöse Schulung ab. Und da bin ich sehr gespannt, wie das auch klingt nachher, ne?
Ja,
man kann ja auch absolut mal dann gucken, was macht denn, weil, also, Man kann ja, ehrlich gesagt, so einen Technics-Tonarm gar nicht einschätzen, weil das ist hochwertig gemacht. Das ist ja bei dem großen auch ein 10 Zoll anstelle 9 Zoll. Ja. Magnesium-Tonarm, alles gut. Aber du kannst es nicht einschätzen zu einem anderen, weil man macht das ja, also ich mache das ja nie. Genau.
Also ich glaube, nicht wissen, ich glaube, dass der einfach so einen etwas schlechteren Ruf hat. Also man traut Technics nicht so wirklich zu, so einen Tonarm in der Preislage passend zu produzieren. Deswegen kommt ja immer diese Nachfrage, kann ich da was anderes machen? Ja. Ich glaube, das ist ein Fehler.
Ich glaube,
ich bin
auch
mir ziemlich sicher, dass diese, wir hören den ja hier an mit dem Tonarm.
Ja.
Ist ja völlig, ne? Also da gibt es ja nichts zu mäkeln, im Gegenteil. Und ich glaube, das ist so ein Manko, was dieser Tonarm eigentlich gar nicht haben sollte.
Ich glaube, das kommt, weil die Kleinen genauso aussehen.
So,
also du hast optisch den gleichen Tonarm auf einem 1500er für 1000 Euro Player bis zu 21.000 Euro. Aber es ist ein anderer Tonarm.
Klar.
Der sieht nur so aus.
Ja.
Der hat diese Aufhängung und der hat also eine sehr, sehr hochwertige Lagerung halt eben. Kardanisch. So, da habe ich im Video auch im Podcast, in den Kommentar gekriegt, kardanisch aufgehängt oder aufgehangen. Eins von beiden sagt man. Naja.
Kardanisch.
Ja, danke. So. Der ist auf jeden Fall so reingefrickelt. Und halt, es ist ein 10 Zoll, auch wenn man es dem natürlich so nicht ansieht, weil der ist ja auf einem anderen Player drauf.
Ja.
Ein Riesenschiff und dann kann man das nicht so einschätzen. Aber das, keine Ahnung, bin gespannt darauf.
Das ist ein interessantes Thema. Dann hat man direkt mal einen souveränen Vergleich. Ja.
Und wer darf sowas schon mal hören? Ich meine, keine Ahnung.
Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Genau. Ich freu mich, ickmick. So.
So, dann haben wir, wofür steht PS?
Das hatten wir letzte Woche. Oh, Ärger. PS, Akkuface. Also steht nicht für Akkuface, nein, es ist von Akkuface ein Power Supply.
Genau.
Netzteil von Akkuface. Und wir hatten erzählt, wir haben das PS 550 dauerhaft in der Ausstellung. Und ich durfte am Dienstag zu einem sehr lieben Kunden fahren nach Bochum. Liebe Grüße an Dirk, falls du es hörst. Nach der langen Aktion am Dienstag wirst du es ja wahrscheinlich verfolgen heute. Deswegen nimm es mal an. Ich versuche das jetzt hier komplett korrekt wiederzugeben. Pass auf, wir haben das schon geschildert vorher. Ne? 550er ist das kleine Netzteil. Man muss sich vorstellen, also es baut einen neuen Sinus auf. Aus dem Stromnetz, es misst quasi die Verzerrung und auch die Kurvenform des Sinus und baut die Amplitude, also füllt die wieder auf, sodass die rund ist, also mit einem Referenzsinus, der integriert ist, matcht es, das Ding. Ist also demzufolge sowas wie eine Mono-Endstufe als AB ausgelegt, technologisch als AB-Endstufe ausgelegt. Hat aber deswegen natürlich auch einen gewissen Bereich, in dem es gut arbeitet und einen Bereich, den es von der Leistung her nicht mehr sauber rausgibt.
Yeah.
Irgendwann blinkt das Ding oder es leuchtet rot und dann weißt du, okay, jetzt ist Schluss, dann sagt Akkuface, fangen die Verzerrungen an und dann weißt du, okay, da eigentlich macht es jetzt keinen Sinn mehr.
Yeah. Ja.
So. Der lieber Kunde hat eine C2300 Vorstufe, hat bekommen am Dienstag einen DP770 SHCD-Spieler. Träumchen in Dosen, wahnsinnig toller CD-Spieler. Und dann halt da dran eine A80. Und ich war ja die ganze Zeit skeptisch, ob das reicht.
Ja.
Dirk war sehr optimistisch.
Ja.
Die Pia selber war skeptisch. Die Akkuface-Anleitung sagt, es geht. Es ist also alles verwirrt.
Okay.
So.
Das heißt, ausprobieren.
Ausprobieren, testen. Und das war ein bisschen verrückt. Und ich habe danach nochmal mit der Pia gesprochen. Und ich habe das Ding, wir haben das Ding angeschlossen, PS 550, haben die A80 angemacht und du kannst VA, also Voltampere, ablesen, wie viel wird gerade gezogen.
Mhm.
So, Grenzbereich von dem Ding sind 5,5 Voltampere.
Okay.
So, A80 angemacht, alleine eingesteckt, 3,5 Leerlauf. Ist krass, sportlich, ist richtig sportlich. Man macht mal eine P75 an, dann ist das Ding wahrscheinlich, ich war absichtlich gemacht, keine Ahnung, wahrscheinlich bei 1 oder so. Weil also bei der Class A Endstufe ja immer die Endstufe leitend ist, bleibt immer im Arbeitspunkt, das heißt, es wird dauerhaft Strom gezogen. Der Vorteil, es wird nicht viel mehr Strom gezogen, wenn du Musik hörst. Naja, gut. Also okay, sagen wir, der eine wäre jetzt schockiert gewesen, hat gesagt, nee, mache ich nicht, so, weil irgendwann kommt da so ein roter Bereich in diesem VU-Meter-Anzeige. Aber da sind wir natürlich noch lange nicht, also könnte es ja gehen. So. Dann haben wir angeschlossen die Vorstufe, den ersten DP570, den hatte er noch. So, den haben wir getauscht vor Ort. Das ging auch alles noch. Dann haben wir wirklich, wir haben Schiller gehört. Und zwar in einer verflucht großen Lautstärke. Lauteste, was wir hatten, war minus 28 dB an der Akkuface-Vorstufe. War schon sacklaut und bassig. Und wir sind mit dieser Lautstärke, wirklich, wir haben uns da vorgesetzt und wir haben Mucke gehört und verglichen mit und ohne und so. Nur die Endstufe drin. Also haben ständig umgesteckt, wie klingt es, wie verhält es sich. Nochmal kurze Einordnung, die Verzerrungen im Eingang waren über 4%, also war recht saftig hoch die Verzerrungsangabe des Stromnetzes vor Ort und der Sinus sah aus wie Hackfleisch eigentlich. Also war nicht besonders gut. So, und das hat nach unserer Einschätzung, ich würde verrückterweise sagen, es war keine Riesenwelt besser mit dem Netzteil. Ich hatte letztens in Lahnstein die Aktion mit dem Netzteil, wo ich erzählt habe, da war das ein sehr großer klanglicher Unterschied. Hier fand ich, war es ein Unterschied, aber nicht jetzt gigantisch groß. So, mit oder ohne Netzteil. Aber es wurde zarter, es wurde räumlich besser und es wurde verrückterweise im Bass nicht beschnitten. Komischerweise. Auch bei Schiller und so viel Lautstärke, also es ging.
Okay.
So. Und dann war das Ding wirklich ganz knapp vor 5,5. Manchmal war es auch über 5,5, aber es hat halt nicht geblinkt. Wir haben uns darauf geeinigt, man könnte das theoretisch machen. Ja. Die meisten Menschen hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, ich nehme die Nummer größer. Mhm. Es gibt ja das Ding größer, das liegt dann zwischen 3.500 und 4.000 Euro teurer. So. Aber es war eher so ein optisches Thema. Dirk wollte eigentlich nicht dieses hohe Netzteil haben, sondern eher das kleine.
Ja.
Gut. Dann haben wir ein bisschen gequatscht, leckere Teilchen gegessen, Kaffee getrunken. Und dann sind wir nochmal, ganz am Ende, beim Einpacken, nochmal drangegangen, machen die Endstufe an, nur die Endstufe, Voltamperanzahl 4. Mhm. Anstelle 3.5.
Okay.
Interessant, ne? Haben wir alles angemacht, dann waren wir direkt an der Rotgrenze bei dem Netzteil. Also wir haben dann wirklich, ja, meine einzige Erklärung, und die Pia stimmt mir zu, aber so kannst du mir nur so erklären, eine Class A Endstufe wird ja sehr warm.
Mhm.
So, und das, der Grund, warum man überhaupt Class A Endstufen nicht so schwer leistungsstark bauen kann, ist ja, dass wir die Wärmeentwicklung bei einem sehr schlechten Wirkungsgrad von ca. 30%, also wir geben 100% Signal rein, Energie rein, genau, danke, und nutzen nur 30% in Musik und der Rest in Wärme etwas.
Das ist Abwärme, ja.
So. Und die sind natürlich am Anfang noch kühler. Warum muss ich so eine Endstufe dann thermetisch quasi, also fangen mit den Kühlrippen? Das ist, es muss einen Arbeitsbereich geben, in dem die dann nicht mehr wärmer wird.
Ja.
Also an einem Punkt muss ja passiv gekühlt über die Kühlrippen es geschafft werden, dass sie nicht noch wärmer wird. Und der Trick ist, da sie ja stetig leitet, werden die Halbleiter da drin ja sehr warm.
Mhm.
Also die MOSFETs, die da drin sind. Und die wärmen dann quasi die Kühlrippen auf. So. Und irgendwann schaltet sie im Kreislauf ein und dann ist es in Ordnung. So. Ein Halbleiter hat aber die Eigenschaft, wenn er warm wird, wird er leitender. Das ist immer so. Und so, das ist ja auch das Problem bei DAX und so. Deswegen muss ja eine Glock auch thermetisch, also gekühlt werden oder erhitzt werden auf gewisse Temperaturen und dann stabil gehalten werden. Weil sonst driftet deine Glock und alles kommt in den Jitter.
Ja.
So, und und so war das halt da, denke ich auch, weil das waren dann 0,5 VA und die haben uns halt gekillt in der Entscheidung. Also wir hatten quasi schon bestellt.
Falls ihr eine bessere Erklärung habt.
Ja, ey,
ich finde die schon ganz gut, aber falls ihr eine bessere Erklärung habt, schreibt die doch mal unten drunter.
Gerne, weil der Unterschied war beim CD-Spieler bei der Vorstufe nicht. Es war nur die Endstufe und ohne Signal. Also ich denke, das wird das sein, aber haut uns an. Bin ja auch kein E-Technik-Ingenieur, aber so meine Erklärung. Ja, spannend, jetzt haben wir das große Ding bestellt.
Ja.
Musste man dann in dem Sinne halt dann durch. Aber war eine sehr lehrreiche und schöne Kombi.
Cool.
Ja.
Spannend. Siehst du?
Ja.
Man lernt jeden Tag was Neues.
Genau.
Das ist das Tolle.
Und nur übers Probieren eigentlich. Nur übers Probieren. Kannst du es nicht sagen.
Genau. Du warst auch noch fleißig und hast die Elago von Gauda direkt mit einem Video belegt.
Ja.
Ich wollte schon sagen, mit einem Fluch, aber.
Eben war es ein super Video, jetzt nur noch ein Video, jetzt schon ein Fluch.
Ja.
Ihr merkt es ja.
Herrlich.
Ja. Ja, geht online.
Ich wollte gerade sagen, ist fertig geschnitten und wird heute online?
Morgen. Freitag. Hauen wir es online.
Ja, cool.
Ja.
Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich gehe mal davon aus. Also der Hauptprotagonist, die Lautsprecher sind top.
Genau.
So.
Genau. Sie haben eine gute Figur gemacht. Herrlich. Ich habe es mir gestern Abend mal angeguckt.
Ja. Souverän. Mit Sicherheit.
Wie immer souverän. Oder? Leute, was soll ich sagen? Nee, ich hatte noch eine Frage an den Volker, ob ich das überhaupt so sagen darf, weil ich bin mir gar nicht sicher. Und zwar habe ich in dem Video, stand jetzt, falls wir es nicht noch rausschneiden, ich habe gesagt, dass Roland Gauder die Frequenzweichenberechnung am Unirechner macht in Stuttgart. Ich meine auch, das wäre so, oder zumindest sind Teile davon da gerechnet.
Okay.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nochmal nachgefragt. Nicht, dass das nachher heißt, nö, das ist ja ohne keine München. Ahnung. Ja, und dann werde ich wieder gelünscht. Genau. Ist in der Amazon Cloud, wird das berechnet. Und keine Ahnung. IBM hat da Server laufen in. Naja, so ist es.
Fein. Dann würde ich sagen, ich setze mich jetzt mal vor die Quad und die Superlinden und lege da jetzt mal ein Ohr rein und vor allem Auge, weil das ist wirklich, wirklich richtig schön, das Zeug. Schaut es euch an. Und zwar mit dem Song Yes, I'm Ready. Das passt, finde ich, ziemlich gut von Didi Bridgewater.
Ist ein traumhaft guter Song. Ist ein traumhaft guter Song. Hast du super ausgewählt. Was für eine Stimme.
Ja, oder? Ja.
Mega, mega geil. Drauf, ja. Und ich hatte ja eben schon angekündigt, also was ich gehört habe eben darüber, war dann, das haben wir beim Dirk auch lange gehört, deswegen komme ich drauf, und das hat so über die nostalgische Kette gepasst, Muddy Waters. Muddy Waters Album Volkssinger ist sein zweites Album. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo notiert, es ist irgendwie, wann ist es erschienen? 64. Leco mio, bei Chess Records. Aber es ist, gibt dafür eine SACD, die haben wir gehört. Großartige Aufnahme. Genau. The same thing.
Cool.
Finde ich auf Gebüsch.
Sehr schön. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ah, was wir noch sagen wollten.
Ja.
Katja Maria Werger.
Ja.
Genau. Wir, nochmal die Einladung.
Genau.
Wir hatten es letzte Woche schon gesagt. Katja Maria Werger wird spielen am
16.
glaube ich, ne? 12. April. Warte, ich gucke nochmal kurz. 12. April meine ich, wenn das ein Samstag ist.
Wir werden es nächste Woche nochmal wiederholen.
12. April. So. 12. Nein, das Ding ist, es gibt jetzt nur noch ca. 10 Karten. Ja. Wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach an. Ja. Kostet 49 Euro. Wird ein Heidenspaß. Die Infos waren letzte Woche im Podcast.
Genau. Macht's gut.
Denner Antenne.
Bis bald. Ciao. Tschüss.